Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zum Care in Action Podcast. Mein Gast heute ist Mario Tokarz. Herzlich willkommen bei Care in Action.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie immer stelle ich unseren Gast kurz vor. Mario Tokarz ist Technologieexperte und arbeitet seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Softwareentwicklung, künstlicher Intelligenz und Ethik. Er ist Gründer und CEO von Right Minded AI und beschäftigt sich mit der Frage, wie gesellschaftliche Werte systematisch in digitale Systeme und KI integriert werden können. In Wien ist Mario Tokarz an der Value-Based Engineering Academy tätig. Da geht es um eine Methodik, die unter anderem an der Wirtschaftsuniversität Wien entwickelt und gelehrt wird. Dabei geht es um verantwortungsvolle und menschenzentrierte Technologiegestaltung. Aber über all das sprechen wir jetzt gleich in unserem Gespräch. Und meine Einstiegsfrage, die wirklich sehr viele unserer Hörer und Hörerinnen sicher auch beschäftigen wird, ist: Was versteht man eigentlich unter verantwortungsvoller KI oder ethischer KI und warum ist das so wichtig?
Ja, das ist eine extrem gute und wichtige Frage. Also ich habe einen sehr netten Kollegen, der sagt immer, die Technologieethik, die gibt's eigentlich, seit man das Feuer entdeckt hat. Ja, also die Frage eben, dass wir mit Technologien oder mit Methoden arbeiten, die sowohl Gutes als aber auch Schlechtes sozusagen mit sich bringen können. Und was nun bei der Technologieethik oder bei der verantwortungsvollen Technologie, sage ich mal, so wichtig ist, ist eben, dass die Frequenz, mit der sich Dinge ändern, einfach so schnell geworden ist. Ja, meine Oma sagte immer, wenn man zu viel fernsieht, dann kriegt man viereckige Augen. Ja, aber das
meine Eltern noch behauptet.
Ja, meine Eltern haben das natürlich auch gesagt. Oma war die Mahnerin in der Familie. Und das war natürlich das Ergebnis dieses ganz langsamen Rollout des Fernsehens. Ja, also als ich das zum ersten Mal dann in den 80ern irgendwie mich mit dem Fernsehen auseinandergesetzt habe, da gab es das ja schon 20, 30 Jahre. Aber nun haben wir diese ganzen Technologien. Das iPhone gibt es gerade mal 20 Jahre. Die ganze KI, das ist mit ChatGPT, was viele kennen werden, so ein großes Thema geworden. Und das gibt es erst seit 3 Jahren. Und deswegen Ethik, das ist eigentlich was Philosophisches, wo man drüber nachdenkt, was ist richtig, was ist falsch. Und weil eben alles so schnell geht, müssen wir eben auch versuchen, bewusst Pausen reinzubringen, um eben bewusst drüber nachzudenken, was kann bei so neuen Technologien eigentlich schiefgehen. Ja, und deswegen KI-Ethik, das klingt immer etwas abgehoben, aber das heißt eigentlich nur sowas wie, Moment einmal, wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen langsam machen und müssen uns wirklich ganz explizit damit auseinandersetzen, was vielleicht mögliche Risiken von neuer Technologie eben sein können und wie wir die adressieren. Ja, darum geht es eigentlich.
Wir haben jetzt natürlich, und die meisten werden das ChatGPT kennen, und das wird für die meisten auch der erste Berührungspunkt möglicherweise gewesen sein mit diesen mächtigen Tools der künstlichen Intelligenz, die wir heute haben. Aber würden Sie mir zustimmen oder ist das nur aus meiner Warte so, dass wir gerade im deutschsprachigen Raum, und da schließe ich durchaus auch unsere lieben Nachbarn mit ein, schon dazu tendieren, eher von der Warte zu diskutieren, dass wir uns einmal in erster Linie auf alles Negative konzentrieren, bevor wir eigentlich auf die ethisch vorhandenen Benefits dieser Tools uns anschauen, oder täusche ich mich da?
Ja, also ich glaube, da hat jeder oder jeder auch einen gewissen Eindruck. Also ich würde mich Ihrem Eindruck anschließen. Ich denke, es gibt eine gewisse Tendenz, eben vielleicht negative Seiten stärker zu sehen. Darum geht's gar nicht so sehr. Also dieses Thema Ethik ist was ganz Offenes, also Gutes und Schlechtes. Und das kann natürlich heißen, dass ich versuche natürlich mögliche negative Folgen irgendwie abzufedern. Das ist auch das, was der Gesetzgeber ganz oft sich anschaut. Aber es kann natürlich auch darum gehen, oder es soll auch darum gehen, eben innovativ zu sein, eben die Frage zu stellen, wie kann ich mögliche gute Effekte vielleicht sogar noch besser umsetzen? Und das, würde ich sagen, ist etwas, was ich mir vielleicht auch wünsche in dem Kontext, dass man eben auch versucht, mögliche Vorteile zu sehen und eben nicht nur zu sagen, was könnte alles schiefgehen, sondern auch zu überlegen, wie kann ich es eigentlich besser machen, ne? Also, dass ich nicht nur immer die Technologie aus dem Ausland importiere und mich dann drüber beschwere und dran abarbeite, dass die das aber nicht so machen, wie ich es mir wünschen würde. Da würde ich hoffen, dass wir alle sagen, nee, wir kriegen das auch hin und vielleicht sogar besser, ja, dass wir, glaube ich, eine gutes Herangehen an so eine Mammutaufgabe, kann man sagen, ja.
Ich habe meine Frage auch gar nicht so auf die ethische Betrachtung fokussiert, sondern wirklich auf meine subjektive Wahrnehmung, wie generell mit neuen Technologien und mit Erkenntnissen in unserem doch hochentwickelten Umfeld auch in der öffentlichen Debatte umgegangen wird. Weil, wie Sie ja richtig sagen, die ethische Betrachtung ist ja zunächst einmal ergebnisoffen, was natürlich stimmt. Wir werden nicht so lange Zeit haben, wie beim Fernsehen festzustellen, ob wir wirklich viereckige Augen kriegen oder nicht, sondern das geht jetzt alles in einem Wahnsinnstempo, zumindest von der Nutzerseite, weil was wir, da könnten Sie uns vielleicht auch ein bisschen noch helfen, was viele ja gar nicht wissen oder gar nicht verinnerlichen. Da wurden jahrzehntelange Forschung reingesteckt bei dem, was wir jetzt sehen. Das ist nichts absolut Neues, was jetzt plötzlich vom Himmel fällt, sondern die künstliche Intelligenz ist doch das Ergebnis von unzähligen globalen Wissenschaftlern, die daran jahrzehntelang gearbeitet haben, oder?
Ja, das kann man schon so sehen. Also diesen, sag ich mal, wissenschaftlichen Bereich der künstlichen Intelligenz, den gibt es tatsächlich schon seit den 1950er Jahren. Also da haben Menschen schon angefangen, sich mit solchen Technologien zu beschäftigen. Interessanterweise kenne ich auch einen sehr netten Kollegen, der hat das in den 90er Jahren gemacht und da haben alle zu ihm gesagt, ja, das ist eigentlich Unsinn, was du machst, das ist ganz nett, aber das wird eben nie funktionieren. Und jetzt weiß man heutzutage, ja, diese Aussage, das wird nicht funktionieren, das ist falsch. Also kann man fragen, was hat sich jetzt eigentlich in den letzten 10 Jahren geändert? Ja, und die großen Änderungen, die jetzt eben diese eigentlich schon recht etablierte, kann man sagen, Richtung der Wissenschaft jetzt so in den Fokus bringen, das ist eben vor allem die große Rechenkapazität, die wir heute haben, also die unzähligen Datacenter, die gebaut werden, was natürlich auch, sage ich mal, Energiekonsum etc. mit sich bringt, die großen Datenmengen, die gesammelt werden, die man eben braucht, um solche Modelle zu trainieren. Ja, also das sind mathematische Modelle, die aber auf Beispieldaten sozusagen aufbauen und dadurch in so einem Prozess, den man Training nennt, eben aus diesen Daten so lernen können, also Muster erkennen können. Also diese Veränderungen stellen das jetzt quasi auf eine neue Basis, auf der man eben ganz überraschende und auch tolle Ergebnisse erzielen kann. Also diese Chatbots, die sind ja auch beeindruckend, was die so können und wie die mit einem kommunizieren können. Und natürlich hat das aber auch dann neue Fragen aufgeworfen. Also ganz beispielhaft, wo kommen die Daten her, die man zum Training braucht? Wie viel Energie braucht es eigentlich? Also in den USA bauen sie jetzt auch wieder oder planen sie eben neue Kernkraftwerke auch zu bauen, um diesen enormen Energiebedarf zu decken.
Nämlich und die Tech-Unternehmen selber, was ja wirklich spannend ist, oder? Dass Microsoft selber sich einen Mini-Reaktor hinstellen will, weil sie so dermaßen hohen Energiebedarf haben für die künstliche Intelligenz.
Ja, absolut. Also jetzt vor 10 Jahren, wenn ich gefragt hätte, was glauben Sie, was Microsoft so macht, hätten Sie sicherlich nicht Atomkraft gesagt. Aber natürlich versuchen die quasi diese ganze Wertschöpfungskette irgendwie auch unter eigener Kontrolle zu haben. Also von der Energie bis zu den Datacentern und dann eben auch zu diesen Modellen, ja. Und das befeuert eben die Weiterentwicklung der Technologie auch. Was man aber auch sagen muss, natürlich das, was wir heute in ChatGPT sehen, die Konzepte, die gibt's schon lange, die konkrete Ausprägung eben noch nicht so lange. Und vieles in dem Bereich ist auch sehr experimentell. Also das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass eben wir auch Modelle sehen, die auch die Entwickler vielleicht erst, sag ich mal, 4, 6, 8 Wochen lang kennen. Ja, und insofern kann man jetzt auch ein bisschen vielleicht pointiert sagen, dass es auch ein bisschen ein Experiment natürlich ist. Ne? Und das merkt man auch, wenn man das regelmäßig benutzt. Mhm. Also meine Freunde sagen dann immer, das letzte Update, jetzt auf einmal ist das so komisch. Einmal war es zu höflich geworden letztes Jahr, da hat es dann immer nach dem Mund gefaselt. Jetzt hat es wieder eigene Eigenarten, ja. Und das liegt eben im Wesentlichen daran, dass diese Produkte extrem schnell entwickelt und dann auch auf den Markt gebracht werden und wir da auch ein bisschen Teil von einem großen Experiment sind, kann man eben sagen, ja.
Vielleicht, wo wir es jetzt auch ganz stark merken, weil es ist ja jetzt, ich bin keine IT-lerin, aber es ist jetzt nicht ganz neu, dass ganz neue Produkte nicht so 100%ig ausgereift sind, wenn sie bereits auf den Markt gebracht werden. Aber ich glaube, der Laie sieht jetzt an den Tools der künstlichen Intelligenz möglicherweise am stärksten. Und können Sie uns aus Ihrer Sicht sagen, Wir haben es eh schon ein bisschen angesprochen. Was sind wirklich die Top 3 Risiken, wenn man jetzt davon ausgeht, dass große Konzerne natürlich wahnsinnige Entwicklungskosten haben, das ist auch klar, die irgendwie kompensieren wollen. Das heißt, wenn es bei den ganzen Tools vor allem nur darum geht, wir haben schon gesagt, rasend schnell, und natürlich ist ein Unternehmen profitgetrieben. Also was sind die großen Gefahren, die Sie da aus Ihrem Tätigkeitsbereich identifizieren würden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde vielleicht ein bisschen einen anderen Fokus geben, als man jetzt vielleicht im Internet findet, wenn man das auf Google eingibt. Ich glaube, wenn man jetzt mal vielleicht diesen positiven Aspekt herausnimmt, dass neue Technologie eben auch eine Chance ist, ja, dann muss man doch eins sagen, dass es extrem wichtig ist, dass wir eben Vertrauen haben können in diese Technologien. Das, glaube ich, ist vielleicht für mich, warum ich das jetzt mache, als jemand, der ja lange auch im Technologiebereich gearbeitet hat. Also ich habe selber bei der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen eben mitgearbeitet, bei Automobilkonzernen in Deutschland vor allem. Und da geht es eben darum, dass die Leute das Vertrauen haben müssen, dass solche Technologie einfach funktioniert. So. Und das würde ich mal sagen, ist vielleicht das Allerzentralste, nämlich momentan, wenn man das eben benutzt, haben wir jetzt gerade ein bisschen scherzhaft gesagt, aber das macht ja was mit allem, wenn man denkt, heute geht's, morgen geht's nicht. Ja, also das ist jetzt nicht das Gleiche, wie zu sagen, ich steige in ein Auto und habe das Gefühl, dass ich da erstmal sicher drinne bin. Ja, also natürlich kann es da auch Unfälle geben, aber im Wesentlichen sind das Technologien, in die ich eben Vertrauen haben kann. So, und jetzt ist die Frage vielleicht, wo kann dieses Misstrauen denn herkommen? Ja, und ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen. Also man sagt immer dieses Thema mit dem Bias. Also das heißt, dass solche Modelle eventuell Probleme mit der Fairness haben. Das ist, glaube ich, ein Thema, was Menschen beschäftigt. Das sieht man eben, wenn man irgendwie an Kreditverträge denkt oder an, sag ich mal, Krankenversicherungen. Also da wird es dem einen oder anderen vielleicht ganz mulmig, wenn er jetzt denkt, okay, meine Krankendaten werden da jetzt durch irgendwelche Modelle irgendwie durchgeschoben. Habe ich da vielleicht Nachteile von? Zweites Feld ist vielleicht im Berufserleben. Ja, da wird vielen Menschen suggeriert, dass vielleicht der eigene Beruf nicht mehr sicher ist oder dass es sich vielleicht auch gar nicht mehr lohnt zu lernen, weil das eh alles die KI kann. Also das provoziert, glaube ich, ein Stück weit auch Zukunftsängste. Und dann ist natürlich immer die Frage, ja, gibt es da eben auch so einen Faktor Mensch, der irgendwie verloren geht? Also ein Freund von mir hat mir jetzt vor kurzem berichtet, bei so einem Telefonat mit dem Zahnarzt kam jetzt auf einmal so ein KI-Anrufbeantworter dann dazwischen. Also da spricht man dann gar nicht mehr mit jemandem dann in der Praxis, sondern mit irgendeiner Stimme, die dann das aufs Band aufnimmt und am Ende ruft dann doch die Frau an und fragt, was man eigentlich wollte, weil sie es nicht abgehört hat. Das sind, glaube ich, solche Faktoren, die ich halt sagen würde. Also wie können wir Technologie bauen, in die wir auch das Vertrauen haben, dass die funktionieren und dass die im Wesentlichen auch zum Wohl der Gesellschaft, also zu unser aller Wohl irgendwie arbeiten. Ja, ich sage das jetzt wohl wissend auch, dass das eine sehr große Frage ist, was ist eine gute Gesellschaft, aber jedenfalls möchte man da nicht so reinschlittern in irgendeinen Zustand, den man dann als unbefriedigend oder den große Teile der Bevölkerung oder der Gesellschaft vielleicht auch als nicht erstrebenswert ansehen. Ja. Und deswegen müssen wir eben darüber reden, wie wir solche Technologie bauen und einsetzen wollen. Ja.
Da war jetzt unheimlich viel dabei, wo ich nachfragen will. Natürlich sehr spannend, dass mit Chatbot beim Zahnarzt so das zeigt, was ja jetzt auch schon wieder durch die Medien geht, dass in der ersten Euphorie, und die erste Euphorie kommt meistens auch daher, dass man nur begeistert ist und vielleicht noch gar nicht selber sich so genau angeschaut hat, worum es eigentlich geht, dass Unternehmen, also Personal freigesetzt haben, die es wieder zurückholen, weil sie jetzt feststellen, es ist halt doch nicht ganz so einfach, dass jetzt nicht mehr die KI-Agenten sitzen und alles machen und dass man Menschen gar nicht mehr braucht. Also gibt es nicht nur ein Beispiel, wo das in der Kurzfristigkeit schnell gegangen ist. Das autonome Fahren ist ja auch etwas, was sehr spannend ist. Also in Kalifornien kann ich das ja schon praktizieren. In Österreich gibt es bei den Wiener Linien einzelne kleine Busse, die in der Seestadt autonom herumfahren, wo alle ganz neugierig sind und aber immer noch jemand an Bord ist. Das ist doch eindeutig was, wo wir nicht so viel Vertrauen noch gefasst haben und wo wir eigentlich auch keine rechtliche Grundlage haben, dass wir das tun. Weil da würde die KI möglicherweise, wenn ich jetzt und ein Kind am Gehsteig sind, würde das in jedem Fall sehr rational entscheiden und sagen, na ja, die hat eh schon ein paar Jahrzehnte am Buckel, dann werde ich die wegräumen und natürlich das Kind nicht. Also da ist eigentlich, da sieht man, finde ich, ethisch ganz gut, dass das gar nicht so unproblematisch ist, als ganz praktisches Beispiel. Weil das würde der Mensch sich so schnell nicht überlegen, hinterm Steuer.
Ja, also würde ich Ihnen zustimmen. Ich glaube, da gibt es im Wesentlichen zwei Dinge, die Sie da ansprechen. Ja, das eine vielleicht, das ist ein sehr häufig gemachtes Beispiel, natürlich im autonomen Fahren. Also wie würde so ein System im Extremfall entscheiden, zum Beispiel wenn jetzt eine Kollision unausweichlich ist, ja, wen erwischt es dann? Jemanden auf der Straße, vielleicht auch den Fahrer drinnen. Ja, könnte ja auch sein, dass das irgendwie von der Straße runtergelenkt wird in den Graben. Also das könnte ja auch passieren. Das ist recht interessant. Also die Frage ist auch nicht so wirklich beantwortet. Also es gibt dann immer zwei Antworten. Die einen sagen dann, ja, also das ist noch nie so richtig vorgekommen, dass ein Autofahrer sowas entscheiden muss. Er versucht die Situation so ein bisschen abzuschwächen. Ich glaube aber, die häufigere Antwort, die man geben kann, ist, dass das tatsächlich ein Dialog ist, den man in der Gesellschaft führen muss. Und es gibt da Experimente, die man macht, dass tatsächlich auch weltweit an verschiedenen Orten die Menschen die Frage, wer in so einem Fall überleben soll, durchaus unterschiedlich beantworten, ja. Also tatsächlich europäischer Ansatz ist jetzt eher zum Kind zu tendieren, ja. In anderen Gesellschaften ist es so, dass man eher zu einem älteren Menschen tatsächlich tendiert, was vielleicht der Logik folgt, dass es natürlich schwer ist, so einen Menschen mit so viel Lebenserfahrung dann auch zu ersetzen, ja. Also insofern sprechen Sie da was Gutes an, und das ist auch ein Teil unserer Arbeit eben, dieser, sag ich mal, lokale Bezug von Ethik, ja. Also da gibt's nicht die eine Antwort, die wir Technologie haben wollen, sondern das mag in Österreich sogar teilweise anders sein als in Deutschland, aber bestimmt ganz anders als vielleicht in Indien oder China oder in Gesellschaften, die doch recht weit von unserer entfernt sind, ja. Also das ist vielleicht ein Aspekt, den man sagen kann. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, dass da Menschen entlassen wurden, was ja eine unglaublich traumatische Erfahrung auch mitunter ist. Also wenn ich jetzt sage, vorschnelles Handeln, ist das sehr beschönigt. Ich glaube, das zeigt eben was anderes, was wichtig ist bei dieser technologischen Revolution, die wir erleben. Und das hat was mit der Würde von jedem Einzelnen zu tun. Nämlich die Frage, wie wir es schaffen, das, was vielleicht das Wichtigste ist in unseren Gesellschaften und was uns ja allen sehr, sehr wichtig ist, nämlich wie wir es schaffen, trotz Veränderung doch noch jeden auch mit der Würde zu behandeln, die er oder sie verdient. Ja, also das eine ist vielleicht entlassen zu werden, dann wieder eingestellt zu werden. Da denkt man natürlich, wo bin ich hier überhaupt? Und tatsächlich sind ja auch bei den Geschäftsmodellen hinter diesen Tools häufig eben Ansätze zu sehen, wo man halt sagt, naja, bringt das jetzt wirklich noch Mehrwert für den Einzelnen oder die Einzelne? Oder ist es jetzt eigentlich so, dass ich als Mensch quasi Teil des Produktes werde? Ja, und was ich da meine ist zum Beispiel, also mir geht es auch manchmal so, da guckt man sich diese Reels oder kurzen Videos auf YouTube irgendwie an und auf einmal ist halt eine Dreiviertelstunde irgendwie vorbei. Und da wird man dann nicht gewarnt oder so, weil natürlich das Geschäftsmodell dieses Anbieters beruht ja darauf, dass ich möglichst viel Zeit dort verbringe. Und wie man sieht, bewegen wir uns da in einer Zone, wo wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht nur noch einfach ein Mittel zum Zweck sind als Menschen, sondern dass wir wirklich jedem Einzelnen auch die Würde und die Beachtung zukommen lassen, die er oder sie verdient. Ich kann noch ein weiteres Beispiel machen in den sozialen Medien. Da weiß man eben, dass bestimmte Nutzergruppen, zum Beispiel Teenager, dass die überdurchschnittlich stark von möglichen, sage ich mal, psychologischen Auswirkungen betroffen sind. Ja, also wir sind jetzt schon im besten Alter, sage ich mal. Da ist jetzt nicht so, dass wir jetzt depressiv werden, wenn wir ein Bild posten und da reagiert niemand drauf. Dann denkt man sich halt so, naja, gut, war halt nicht so ein gutes Bild. Ja, aber für junge Menschen oder für auch nicht alle, aber Gruppen in dieser Kohorte kann das eben psychologisch ganz dramatisch sein. Und da gibt es Fälle, die tatsächlich bis zum Suizid hingehen, ja. Und da ist dann eben die Frage, wie beschütze ich denn die, die schwach sind in diesem Kontext, auch wenn das System vielleicht für 95% der Nutzerinnen und Nutzer gut funktioniert. Und das ist eben genau so eine Frage, wo wir eben mit unserer Arbeit versuchen, erstmal, sag ich mal, Awareness, also Aufmerksamkeit auf diese Probleme zu legen, aber auch mehr zu tun, indem wir eben auch überlegen, wie kann man es denn zumindest besser machen, auch wenn man es vielleicht nicht komplett lösen kann, ja.
Ich meine, einen Versuch haben wir ja alle live gesehen, es besser zu machen, wo die Welt jetzt auch mit Interesse hinschaut. Australien hat also die Nutzung von Social Media für Kinder und Jugendliche unter 16 massiv eingeschränkt oder sogar verboten. Da werden wir das sehen. Und ist es nicht auch ein Aspekt, um nochmal ganz zum Anfang zu gehen, einen Fernseher auszuschalten, war relativ leicht und uns davon wegzubringen, weil das war einfach so noch keine Debatte. Jetzt haben viele Eltern Kinder, die technologisch auf einem ganz anderen Standard sind als die Eltern selber teilweise. Ist das nicht auch ein bisschen Teil vom Problem?
Ja, absolut. Also deswegen, das ist so ein bisschen Teil dieses Fernsehbeispiels, wo man eben sagt, gut, das ist halt recht langsam gegangen, auch das Telefon. Ja, also da gab es erst in der Straße einen Fernseher.
Genau.
Die Mutter hat berichtet, dass sie dann da einmal in der Woche irgendwie Daktari schauen konnte. Das war so eine Serie, wo irgendwelche wilden Tiere drinne vorkamen. Es war natürlich spannend, weil es keine Zoos gab in den 60er Jahren in dem Umfang, dass man jetzt irgendwie hätte Elefanten oder Giraffen sehen können. Und da haben sich dann alle Nachbarn getroffen und diesen einen Fernseher benutzt. Und heute ist eben so, dass, also wir sprechen jetzt miteinander, theoretisch, wenn wir jetzt dann fertig sind, könnte es schon sein, dass irgendein neues IT-Feature ausgerollt wurde. Und das haben dann alle Menschen mit einem Handy auf der ganzen Welt. Ja, und deswegen ist es eben auch, glaube ich, für uns alle so schwer, überhaupt ein Bauchgefühl zu haben, was denn eigentlich schiefgehen kann bei solchen, sage ich mal, neuen Technologien, die in Umlauf kommen. Und das ist genau der Grund, warum eben diese KI-Ethik insbesondere, also dieses Nachdenken, was ist gut, was ist vielleicht riskant, wie kann ich das irgendwie sinnvoll in richtige Bahnen lenken, ja. Deswegen ist das eben so wichtig, weil wir uns nicht auf unser Bauchgefühl verlassen können, ja. Also wir müssen da wirklich kurz Pause machen und nachdenken, sage ich mal, ja.
Und man braucht auch ein gewisses Know-how, würde ich sagen, das wirklich auch, man braucht eine digitale Kompetenz, die auch vermittelt werden sollte in strukturierten Zugängen, meiner Meinung nach. Also sowohl in der Schule als auch für Erwachsene, dass man wirklich digital kompetent ist, oder? Finden Sie, dass da genug gemacht wird?
Ich glaube, man braucht eine gewisse Grundkompetenz, da würde ich zustimmen. Ob da genug gemacht wird, da hätte ich jetzt meine Zweifel, auch wenn ich das nicht abschließend beurteilen kann. Ich sehe ja die Diskussion in den Schulen zum Beispiel, wo es eben darum geht, dass man dann sagt, naja, KI, das ist so wie der Taschenrechner, das sollte man doch irgendwie benutzen können, weil es ja eh jeder hat. Das halte ich für eine ganz falsche Annahme tatsächlich. Ja, der Taschenrechner ist ein Gerät, wenn ich das Gleiche eingebe, kommt das Gleiche wieder raus. Und das kann ich immer reproduzierbar verwenden, ja. Also 2 mal 3 ist halt immer 6, ja.
Ist doch was anderes, die KI.
Genau, wenn ich jetzt die KI 10-mal frage, was 2 mal 3 ist, dann gibt's eine Wahrscheinlichkeit größer 0, dass da eben nicht 6 rauskommt. Ja, und insofern ist KI schon ganz, ganz anders, ja. Und natürlich brauche ich da wahrscheinlich vor allem bei jungen Menschen eben eine Beurteilungskompetenz. Ich bin jetzt kein Erziehungswissenschaftler oder in dem Bereich unterwegs, aber auch zum Beispiel Gedichtinterpretation in der 8. Klasse, ja, das lässt man ja Kindern nicht schreiben, weil man jetzt glaubt, dass die irgendwie was Neues bei Goethe entdecken würden. Ja, das ist eine Übung, um eben, sage ich mal, dem Gehirn zu helfen, bestimmte Abläufe, bestimmte Denkweisen überhaupt erst zu erlernen. Ja, und jetzt zu sagen, naja, das kann ja die KI auch machen, da hätte ich auch damals sagen können, ja, nimm den Brockhaus und schreib die Interpretation ab von diesem Gedicht. Ja, das wäre die gleiche Logik gewesen. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir jetzt in diesem, ich nenne das jetzt mal Neudeutsch Hype, ja, dass wir da eben nicht vielleicht einer Generation irgendwie, dass wir da nicht zu sehr darauf vertrauen, dass das schon irgendwie alles werden wird, weil im Wesentlichen sind wir die Erwachsenen und wir haben, glaube ich, auch die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Bildung immer noch funktional bleibt. Das ist vielleicht das eine, was ich für Jugendliche sagen würde. Und für Erwachsene, glaube ich, ist es noch ungleich schwerer, weil natürlich gibt es so eine Grundkompetenz bei Social Media, aber wissen Sie, dann auf einmal kommen irgendwie so Reels irgendwie raus, auf einmal wird dann der Algorithmus, nennt man das ja immer, ne, also das Verfahren, mit dem solche Posts dann, diese kleinen Nachrichten, mit denen die auch den Nutzern irgendwie zugespielt werden, ne, man sieht ja nicht irgendwie zufällig irgendwas, sondern man sieht ja Dinge, von denen eben der Computer denkt, dass man die gut finden wird, ja. Und diese Sachen ändern sich einfach unglaublich schnell. Also das heißt, man wird da fast keine Chance haben, auf dem Laufenden zu bleiben. Das heißt, man muss eine gewisse Grundkompetenz haben, wo ich auch denken würde, viele Eltern müssen die sicherlich auch irgendwie erwerben, wo man auch Angebote schaffen muss. Aber vor allem braucht man dann auch, glaube ich, wie man es vielleicht auch beim Umweltschutz hat, irgendwie sowas wie Prüfsiegel oder Prüfstellen, die auch irgendwie auf sowas achten und die auch irgendwie einem kompetent, sag ich mal, mitteilen können oder irgendwie sichtbar machen können, was eben Technologien sind, die eben auch geeignet sind für Kinder oder für bestimmte Menschen oder was da mögliche Risiken auch sein könnten, ja. In die Richtung wird es auch gehen müssen, ja.
Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass kulturell, was jetzt ethisch in einem System wie der KI ist, durchaus unterschiedlich bewertet wird. Jetzt würde ich Sie fragen gerne, Sie beraten ja Organisationen und Unternehmen, vor allem im ethischen Einsatz von KI. Da wird doch jetzt kaum jemand sagen, wir machen das nicht ethisch, oder? Ist das nicht bei jedem, mit dem ich spreche, na, ethisch, die Ethik ist wie, jeder spricht von der Ethik, bei KI in erster Linie. Und das ist natürlich wichtig. Wie messen Sie jetzt, ob ein Unternehmen eine KI ethisch einsetzt oder nicht? Kann man das überhaupt messen?
Ja, das ist, gab so einen gewissen Scherz, den haben mein ehemaliger Chef und ich immer gemacht, alles, was wichtig ist im Leben, kann man nicht messen. Ja, das ist so ein bisschen eine Sache, Freundschaft, Liebe, Vertrauen, ja, alles Dinge, die ganz schwer mit Zahlen zu beziffern sind. Mit der Ethik ist es vielleicht ähnlich. Also ich muss sagen, ich versuche das Wort Ethik gar nicht so oft zu benutzen, wenn ich jetzt mit Menschen oder Unternehmen spreche, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen vielleicht nicht das richtige Bild hervorruft. Ja, also meine Theorie ist ein bisschen, dass wir nicht so gut da drin sind, explizit über Ethik und Philosophie zu sprechen, einfach weil sich viel Weisheit und auch viel Regeln, wie man sich verhält, was ist höflich, was ist unhöflich, was ist gesetzlich erlaubt, was ist nicht erlaubt, das sind ja Entwicklungen von Jahrhunderten und wir leben heute und bauen da eigentlich auf eine gesellschaftliche Entwicklung auf, die wir unseren Vorfahren zu verdanken haben. Ja, also unsere Ahnen, unsere Großeltern und viele Generationen davor haben eben eine Gesellschaft aufgebaut, in der viele Dinge gesetzt sind, was man tut und was man zu lassen hat. Und natürlich kann ich das auch alles wissenschaftlich ethisch begründen. Ja, und die Ethik ist dieses explizite Nachdenken. Und viele haben da nicht so ein klares Bild, was das eigentlich heißt. Ja. Wenn ich jetzt mit Menschen spreche, dann sage ich im Wesentlichen zwei Dinge. Ja. Das eine, darum geht es darum, gesetzliche Auflagen zu erfüllen, was auch nicht immer klar ist, wie man das genau tut. Ja. Da soll man ja auch zum Beispiel Grundrechte wahren. Ja. Also muss ich mal überlegen, wenn ich jetzt sowas sage, die Würde des Einzelnen, ja, was bedeutet das eigentlich im IT-Kontext? Also wie kann ein Computer die Würde verletzen und wie kann er sie umgekehrt auch beschützen? Ja, also da würde ich sagen, geht es um Rechtliches. Und das andere würde ich sagen, ich nenne das manchmal soziale Risiken. Ja, also im Sinne von, wenn wir jetzt Dinge digitalisieren, also das ist ja in Stadtverwaltungen ganz modern, also die Stadt Wien hat ein Stadtportal, auch ein sehr schönes, die Stadt München hat auch eins. Und wie schaffen wir es jetzt zum Beispiel, so ein soziales Risiko wie, dass vielleicht ältere Menschen sich abgehängt fühlen, ja, also nach dem Motto, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit der Stadt, wie ich mit dem Amt interagieren soll, weil vielleicht gibt es dann weniger Außenstellen, wo ich hingehen kann, mit dem Computer fühle ich mich nicht so wohl, also wie kann ich diese Risiken abfedern und das versuche ich eigentlich den Leuten zu sagen, ja, ihr habt rechtliche Risiken, eure Produkte haben soziale Risiken und der erste Schritt dazu ist mal, sich darüber Gedanken zu machen, was sind denn diese Risiken eigentlich? Und wie kann ich die erkennen? Und dann, wenn ich sie erkannt habe, dann kann ich sie eben auch entsprechend adressieren. Ja, ich kann nicht vielleicht jedes Risiko komplett wegmachen, aber ich kann zumindest überlegen, was sind denn Dinge, die ich tun kann. Und wenn ich das beherzige, dann baue ich auch was ich eben als ethisch bezeichnen kann. Ja.
Ist das, oder anders gesagt, ist das das Value-Based Engineering, das Sie uns jetzt gerade geschildert haben, in anderen Worten?
Naja, schauen Sie, ich komme ja aus dem Bereich Automobilindustrie. Ne? Also wenn Sie jetzt ein Auto fahren, was ein Airbag hat, was heutzutage fast alle Menschen haben dürften und da ist ein Unfall, dann wollen Sie sich ja darauf verlassen, dass das eben auch aufgeht. Ja, also das heißt, warum sagt Ihnen der Autobauer, das geht garantiert auf? Das sagt er Ihnen, wenn Sie den fragen. Und das sagt er nicht einfach so. Dahinter stehen halt ganz viele Abläufe und Technologie und Prozesse und Menschen letztlich auch, die das eben so gebaut haben, dass das funktioniert. Und da gibt's konkrete Dinge, die man da tut. Also zum Beispiel, dass bestimmte Bauteile zweimal in Autos drin sind. Also wenn eins vielleicht zufällig kaputt ist, dann wird's wohl so sein, dass das zweite noch geht. Ja, und das tut man so lange, bis das Risiko, dass irgendwas schief geht, so gering ist, dass man sagt, das kann ich jetzt vertreten. Ja, mhm. Natürlich gibt's auch mal ein Airbag, was nicht aufgeht. Aber das ist so selten, dass es in Ihrem Umfeld vielleicht noch nie vorgekommen ist. Das Gleiche für ein Flugzeug. Ja, also Flugzeuge, ich weiß, da gibt es immer große Meldungen, wenn eins abstürzt. Aber wenn Sie es einfach sehen, aufs Jahr gerechnet, im
Flugverkehr... Das ist das sicherste Verkehrsmittel, ja.
Mhm. Absolut, ja. Im Flugverkehr sterben weniger Menschen weltweit als im Autoverkehr oder im Straßenverkehr in Deutschland sterben. Ja, also und bei weitem, also ungefähr die Hälfte nur an Todesfällen im Flugverkehr. Und Ich habe mich eben gefragt, wie kann man jetzt dieses Ganze, ich mache was ethisch oder ich will was richtig tun, wie kann ich das denn auch strukturiert machen? Also dass ich nicht nur sage, ich hab eine gute Intention, sondern dass ich eben sage, wie genau geht man eigentlich an das Problem ran? Ja, und das ist eben genau dieses Value-Based Engineering, das ist eben, oder ist ja schon Ingenieur, kommt im Titel vor, ja, also Engineering. Und da geht es eben genau darum, dass man eben Menschen, die eben solche Produkte bauen, konkrete Prozessschritte an die Hand gibt. Also erstmal zu verstehen, wer sind Stakeholderinnen und Stakeholder, also wer ist betroffen von dem System. Ja, das können Nutzerinnen und Nutzer natürlich sein, es können aber auch andere Menschen sein. Also beispielsweise, wenn jetzt die Mutter den ganzen Tag auf TikTok die Zeit verbringt, weil der Algorithmus sie da irgendwie so dran kettet, dann ist auch das Kind betroffen. Ja, also da sieht man, dass es auch so indirekte Beziehungen gibt, wo eben IT-Produkte auch Auswirkungen auf Menschen haben, die es gar nicht benutzen wollen. Oder zum Beispiel auch ältere Herrschaften, wenn die kein Internet haben, dann sind sie trotzdem von der Digitalisierung betroffen, weil vielleicht die Vor-Ort-Angebote wegfallen. Also sich klar machen, wer ist da eigentlich betroffen? Und dann führen wir die Leute normalerweise eben in solchen Workshops, wo wir auch wirklich Menschen einladen, mit denen sprechen, dann führen wir die eben durch dieses IT-System und sammeln denen ihr Feedback, was sie für Sorgen empfinden, wenn sie sich das anschauen. Ja, und die geben dann eben Feedback und aus dem leiten wir dann konkrete Anforderungen ab, die wir in das System eben dann mit einbringen. Ja, und das ist eben sozusagen unser Lösungsansatz, um diese Frage, wie kann ich ethische Technologie oder gute Technologie, kann ich vielleicht auch einfach sagen, wie kann ich das entwickeln? Ja, so hinterlegen wir das eben mit ganz konkreten Vorgehensweisen und auch mit Zertifizierungen zum Beispiel. Also wir arbeiten mit Austrian Standards in Wien und zertifizieren eben auch Kompetenz. Das heißt, wenn jetzt ein Ingenieur oder eine Ingenieurin so einen Kurs bei uns macht oder auch andere Menschen, die in Unternehmen eben arbeiten in dem Bereich, dann können die eben auch ein Zertifikat bekommen, dass sie eben kompetent sind, so eine Methodik eben anzuwenden. Ja, und so versuchen wir mit diesem Value-Based Engineering so ein, sag ich mal, so eine Sphäre des Vertrauens eben zu schaffen, wo es eben eine Methodik gibt und Menschen, die sie auch beherrschen und wo wir auch in Gesprächen sind, dass vielleicht auch Produkte so eine Art Zertifizierung haben könnten, dass man eben so ein bisschen vielleicht wie so Umweltprüfzeichen, das kennt man ja noch, ja, dass man eben auch als Konsument, Konsumentin die Möglichkeit hat, sich eben Orientierung zu verschaffen. Was sind eben Produkte, über die auch wirklich nachgedacht wurde?
Das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema. Zwei kleine Anmerkungen. Ich meine, als Autobauer, wenn mein Airbag nicht aufgeht, habe ich eine Haftung. Das nützt vielleicht dem Verunglückten nicht unbedingt etwas in dem Moment. Aber da habe ich eine Reihe an rechtlichen Schritten, die dann auf mich zukommen werden. Das ist ja bis jetzt bei den Instrumenten der künstlichen Intelligenz noch nicht so ganz geklärt und auch nicht bei Social Media, weil sonst hätten wir nicht so viele Fälle, über die wir sprechen. Ich meine, große Magazine sind voll von Berichten, auch über Jugendliche, die in den Tod getrieben wurden, die über diese ganzen Betrugssachen, die es da gibt, und die Konsequenzen für die Tech-Unternehmen sind ja mehr als überschaubar. Das heißt, würden Sie sagen, Sie arbeiten da entlang oder im Einklang mit dem Digital Act der Europäischen Union? Weil sowas, glaube ich, sind wir ja die Ersten, die versuchen, dieses komplexe Gebilde, mit dem wir es im Alltag sehr häufig zu tun haben, in irgendeiner Art und Weise zu regulieren. Ist da Ihre Arbeit auch ein Beitrag dazu, oder? So verstehe ich das zumindest. Oder ein wichtiger Bestandteil sogar.
Ja, ich hoffe, dass wir einen wichtigen Beitrag werden leisten können dazu. So möchte ich es vielleicht sagen. Ja, also Sie sprechen in der Tat was sehr Komplexes und sehr Spannendes auch an. Also grundsätzlich sage ich immer als ein Beispiel, wenn ich in den Baumarkt gehe und sage, ich möchte einen Hammer bekommen, ja, dann kommt da eine kompetente Fachkraft hoffentlich, gibt mir einen Hammer und damit kann ich einen Nagel in die Wand schlagen. So, und da bin ich vielleicht ganz zufrieden. Bei der KI ist es eben so, da gehe ich in den Baumarkt und dann sage ich, ich möchte einen Hammer haben und dann sagt die Person, ja, es ist ein ganz modernes Gerät, wir nennen es nicht Hammer, wir nennen es ein Hilfsgerät. Vielleicht kann es einen Nagel in die Wand schlagen, vielleicht kannst du es aber auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr modern, Sie sollten es hernehmen. Und so ein bisschen ist halt diese KI, ne? Also im Sinne von, das kennt jetzt jeder mit ChatGPT, ne? Da gebe ich irgendwas ein und vielleicht ist richtig, vielleicht aber auch nicht, ja? Und das ist natürlich trotzdem ganz praktisch alles, ja? Klar, zum Beispiel, ich habe jetzt Informatik studiert. Wenn ich jetzt was in ChatGPT lese, dann merke ich das schon nach irgendwie, weiß nicht, mit 20 Jahren Berufserfahrung, merke ich dann schon, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber jeder weiß jetzt, also wenn Sie sich nicht auskennen mit dem Thema, dann sollten Sie auf jeden Fall vorsichtig sein mit ChatGPT oder auch vielleicht Jugendliche, die jetzt hier Hausaufgaben machen. Ja, alles, was da drin steht, kann einfach falsch sein. Und wenn ich es nicht selber weiß, dann bin ich eben ein bisschen, bin ich eben in einer schlechten Position. Und das ist das Problem mit diesen KI-Tools, dass die einem im Wesentlichen gar nicht sagen, für was sie eigentlich gut sind. Ja, also wie gesagt, merken Sie sich, es ist wie so ein Hammer, aber die Person im Baumarkt, die verweigert Ihnen die Aussage, dass der wirklich stabil ist oder dass der wirklich funktioniert. Und das ist ein bisschen was Neues, ja, dass wir solche Produkte kriegen, die eigentlich keinen echten Zweck haben, weil die Leute, die es herstellen, wissen halt, ja, nützlich ist es schon, aber ich kann auch bei keiner Eigenschaft so richtig garantieren, dass die funktioniert, ja. Und das ist relativ neu. Und nun ist die Frage, wie geht man da eben ran? Und da haben wir, glaube ich, in der EU ein bisschen uns eine problematische Situation eben geschaffen. Also in den USA ist in der Tat so, dass es sehr schwierig ist, diese Tech-Konzerne irgendwie zu belangen. Ja, also es gibt in den USA natürlich auch Gesetze. Jeder kennt diese Beispiele mit, sag ich mal, hohen Schaden. So heißer Kaffee habe ich gerade gesagt, genau, ja. Und das klingt immer so ein bisschen komisch aus europäischer Sichtweise, aber eigentlich funktioniert das für die Amerikaner extrem gut. Weil die Idee von diesem Recht ist nämlich, wenn sich jemand die Finger verbrennt, dann kriegt er vielleicht 10 Millionen und wir sagen alle so, boah, sind die wahnsinnig, wie machen die das? Aber die 10 Millionen sorgen dafür, dass das nirgendwo nochmal passiert. Ja? Also alle beachten das und die Firmen tragen dann Sorge dafür, dass ihnen das nicht passiert, weil sie denken halt so, oh, jetzt hat einer 10 Millionen gezahlt für einen heißen Kaffee, also da drucke ich jetzt lieber aber mal eine Warnung drauf. Ja, also so ist die Idee davon und das funktioniert erstaunlich gut. Aber diese Tech-Konzerne, die sind eben in den USA ganz, ganz, ganz schwach nur reguliert. Die haben sogar Ausnahmen, die dazu führen, dass sie eben teilweise nicht haften müssen, wo eben andere Firmen in den USA durchaus haftbar wären. Und das liegt vor allem an der freien Meinungsäußerung. Also das wird dann immer begründet nach dem Motto, ja, wenn die jetzt da haftbar wären, dann wäre es quasi unmöglich, diese Technologie sozusagen überhaupt anzubieten. So, also wir importieren massenweise in Europa Technologie aus einem Rechtsraum, der eben diese doch durchaus, wie ich gesagt habe, gefährliche Technologie aus meiner Sicht oder zumindest gefahrenbehaftete Technologie nicht reguliert. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dem Problem irgendwie bei? Ja, und da sind wir in der EU, glaube ich, nicht unbedingt auf dem besten Pfad, weil wir schaffen es sehr erfolgreich, uns selber irgendwie zu regulieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Datenschutz schaue, würde ich jetzt sagen, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt Google, Meta oder wie die ganzen großen Konzerne heißen, unbedingt an die Kandare genommen würden. Ja, es ist eher so, dass es, glaube ich, Menschen vor Ort etwas demotivieren kann zuweilen, diese Gesetze. Also im Sinne von, in der ersten Klasse kriegen die Eltern dann irgendeine Einverständniserklärung auf zwei Seiten, dass es eine WhatsApp-Gruppe geben darf. Und das, was in der WhatsApp-Gruppe geschrieben wird, das schicken wir dann postwendend in die USA, damit das da irgendwelche KI-Modelle irgendwie trainieren kann. Ja, das ist ja eigentlich mal eine paradoxe Situation. Und deswegen ist aus meiner Sicht eben die Antwort nicht nur zu sagen, naja, wir müssen das jetzt irgendwie alles regulieren und so, sondern wir müssen eben auch die Frage beantworten, wie schaffen wir es eigentlich, das vielleicht in Europa auch besser zu machen? Weil im Wesentlichen, wenn wir eben keine eigenen Konzerne haben, die dann von Menschen eben auch getragen werden, die Teil von unserer Gesellschaft ist, dann werden wir, oder die von Teil von unserer Gesellschaft sind, dann werden wir immer Probleme haben, überhaupt relevanten Einfluss auszuüben auf diese Konzerne. Also ich habe sehr viele Freunde in den USA, auch unterschiedlichen politischen Einstellungen durchaus, aber natürlich ist der gesellschaftliche Wind in den USA einfach gerade ein ganz anderer als in Europa. Also da stehen die Zeichen eben auf Deregulierung. Und da merken wir halt, dass wir mit der Regulierung nicht weit kommen, wenn wir nicht selber auch versuchen, die Kompetenzen und die Fähigkeiten hier bei uns eben zu entwickeln. Und um das zu entwickeln, ist es eben auch notwendig, dass Menschen, die hier sind und sowas machen wollen, auch einen Rahmen haben, in dem das irgendwie möglich ist. Ja, sowohl gesetzgeberisch, ja, wie gesagt, ich habe manchmal den Eindruck, manche Gesetze wirken stärker bei uns vor Ort als da, wo sie eigentlich gebraucht werden. Und auch von der Gesellschaft, ja, dass das zum Beispiel Anerkennung findet, dass junge Leute vielleicht ein Unternehmen gründen oder ja ein Startup machen. Also das wäre alles notwendig als mal Startpunkt. Und auch dann ist es noch schwierig, an das Kapital zu kommen etc. Also mir ist das klar, dass das kein Schnellläufer ist. Aber ich würde mir wünschen, dass wir den Anspruch haben, dass wir das, was wir verwenden wollen an Technologie, dass das auch grundsätzlich hier bei uns eben entwickelt werden kann. Ja, und mit dem Anspruch können wir vielleicht ja auch langfristig wieder ein bisschen mehr das Gefühl kriegen, dass wir auch europäische Lösungen haben, die uns dann vielleicht auch sympathischer sind und mehr an unseren Werten auch sich orientieren. Ja.
Also das würde ich mir absolut wünschen, wenn ich Ihnen zuhöre, obgleich mir ein ganz kleines bisschen der Glaube fehlt, weil wir halt wirklich, was die Technologie an sich betrifft, es gibt kaum einen europäischen Konzern, der da relevant ist in diesem Spiel. Wir wissen, dass China ganz stark sich mit den Vereinigten Staaten matcht, mit den Tech-Konzernen. Und ich sehe halt schon, dass wir uns in vielen Bereichen auch natürlich abhängig machen von den Technologien, die wir hier nicht entwickelt haben. Also ein sehr spannendes Thema. Schauen Sie ganz kurz ein bisschen in die Zukunft. Machen Sie sich Sorgen oder glauben Sie, na, wir werden das schon alles hinkriegen? Oder machen Sie sich im Grunde genommen riesige Sorgen und denken sich, wow, wo geht das hin?
Ja, ich glaube, das geht jetzt vielen Menschen, die das hören, wahrscheinlich so. Da kann man erstmal durchatmen, kurz überlegen. Ich glaube, ich mache mir jetzt keine übermäßigen Sorgen. Ja, es ist ja nicht nur Technologie, die irgendwie zählt. Ja, es ist eben auch der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ja, also es gibt ganz viele Faktoren. Sie haben China erwähnt, Sie haben die USA erwähnt. Das sind Gesellschaften, die auch sicherlich andere Probleme auch haben, die auch wichtig sind. Technologie löst das ja alles nicht. Ja, also im Sinne von gesellschaftlicher Zusammenhalt vielleicht oder auch das Modell, wie manche Länder regiert werden. Das sind ja auch Fragen, die einen irgendwie besorgen können. Und ich glaube, dass wir hier in Europa doch, soweit ich das zumindest sehen kann, einen guten Zusammenhalt in der Gesellschaft haben und uns umeinander kümmern. Und ich glaube, das ist schon auch was wert. Ja, Sie haben es gesagt, Technologie, mal kann denn das besorgen? Ich glaube, wir haben uns in vielen Bereichen sehr abhängig gemacht und merken jetzt, dass das nicht immer die beste Strategie gewesen ist im Rückblick. Und deswegen, ich gebe Ihnen recht, dass irgendwie die Kurve zu kriegen ist vielleicht in manchen Bereichen extrem schwierig oder kommt uns fast unmöglich vor. Aber was wir doch sagen müssen, wir haben ja immer noch die Kompetenz, also junge Menschen aus Österreich, aus Deutschland, aus anderen EU-Ländern, die gehen ja in die USA und die arbeiten dann bei solchen großen Firmen. Das heißt, wenn wir doch hier in der Lage sind, Menschen, sag ich mal, auszubilden, heranwachsen zu lassen, die solche tollen Sachen auch durchaus entwickeln können, ja. Und viele leitende Angestellte bei diesen Großkonzernen sind auch durchaus Europäer, ne? Also darf man gar nicht vergessen. Dann würde ich sagen, gibt es auch die Hoffnung, dass wir das auch schaffen können, dass wir uns wieder in eine Position bringen, wo wir halt das Gefühl haben, ja, wir können so ein Stück weit zumindest auf unsere eigene Kraft vertrauen und sind jetzt nicht in so vielen Bereichen in der Stellung, wo wir halt denken, naja, wenn uns da jetzt irgendwie, oder wenn da jemanden irgendwo am anderen Ende der Welt eine Laus über die Leber läuft, haben wir ein großes Problem. Also das denke ich schon, dass wir da hoffentlich wieder hinkommen können. Ja.
Ich finde, das war ein wunderbares, positives Schlusswort zu unserer Unterhaltung. Und es highlightet auch noch einmal das, was Sie vorher gesagt haben, dass wir in Europa auch mehr Lust und Appetit haben müssen, auch eine gewisse Freiheit, die sowohl die Forschung als auch Unternehmertum braucht, zuzulassen, nicht alles überzuregulieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass auch Organisationen, weil alle großen Hilfsorganisationen beschäftigen sich, wie man nutzbringend für die Menschen, mit denen wir arbeiten, KI-Instrumente einsetzen kann. Vielleicht können wir auch darüber hinaus, über den Podcast hinaus, da zusammenarbeiten, Herr Tokarz. Ich würde mich jedenfalls dafür sehr interessieren und ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen nicht nur einiges Wissens und Hörenswertes mitnehmen, sondern auch wirklich die Lust, sich vielleicht mehr als üblich mit den Herausforderungen, die nicht nur die künstliche Intelligenz uns bringt, auseinanderzusetzen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und allen Hörer und Hörerinnen eine schöne Woche und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Danke, Herr Tokarz.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.